Ich begrüße ganz herzlich die Gäste hier im Studio. Tim Schumacher, Karin Pfister und Björn Scherer. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hi.
Hallo.
Hi.
Ihr habt einen Workshop gemacht im Rahmen von TAKT, Tübingen aktiv gegen Diskriminierung. Da ging es um kritische Reflexion von Männlichkeiten. Könnt ihr vielleicht euch kurz vorstellen und wie ihr auf dieses Thema gekommen seid, was euch daran interessiert? Karin.
Ja, ich bin Karin, hallo, schön, dass ich hier sein darf. Ich bin durch Zufall auf diesen Workshop aufmerksam geworden, also ich habe den nicht mitorganisiert, ich war Teilnehmende dabei, aber ich bin sehr hellhörig geworden, weil das Thema Feminismus, Gender, Sex, Sexismus auch mein Berufsfeld ist und ich da auch Bildungsarbeit mache, aber kritische Männlichkeit fehlt mir noch so ein bisschen in meinem Portfolio sozusagen und deswegen habe ich da mitgemacht.
Danke. Dann Tim.
Genau, ja, ich bin Tim. Ich wohne in Tübingen, daher kenne ich Björn, weil wir zusammen im Projekt wohnen. Und ich setze mich schon lange mit Feminismus, feministischer Theorie auseinander. Aus politischen Kontexten habe ich da mehrere Berührungspunkte. Habe aber auch, Also es gab einmal eine Männergruppe vor ein paar Jahren, in der ich dabei war, die aus so einem Antisexismus-Treffen hervorgegangen ist. Sozusagen das ist so eine Erfahrung. Eine andere ist, dass meine Eltern in einer eher so Hippie-Community wohnen. Da habe ich mal so ein Männerseminar gemacht, was aus so einer ganz anderen Ecke kommt. Also eher so eine esoterisch inspirierte Selbstfindungsgeschichte oder so, was aber auch interessante Anteile hatte. Und also das war so der Ausgangspunkt, wo ich nochmal mit Björn ins Gespräch gekommen bin. Beim Joggen vor allem. Mhm. Genau, und dann haben wir uns darüber unterhalten und wollten dieses Thema nochmal aufgreifen, auch vor dem Hintergrund oder vor der Frage, ob wir nicht das hinbekommen, diese Auseinandersetzung damit so ein Stück weit zu verstetigen, also nochmal vielleicht das hinzubekommen, irgendeine Gruppe zu formieren, die sich dann damit mit kritischer Männlichkeit, mit Sexismus auseinandersetzt. Und als Auftakt hatten wir uns dann gedacht, machen wir einen Workshop und da ist uns Blue Doppe dann irgendwie in die Hände gefallen, wobei das eher Björns Part war. Ich hatte von Blue vorher nicht, ich kannte den nicht. Genau.
Ja. Björn. Ja, hallo, mein Name ist Björn. Ich wohne auch in Tübingen. Ja, wie bin ich zu dem Thema gekommen? Also ich arbeite bei ADIS und beschäftige mich auch dort viel mit Macht und Dominanz und Herrschaftskritik und Antidiskriminierungsarbeit machen wir ja dort. Und das Thema jetzt kritische Männlichkeiten ist, habe ich so einen Eindruck in meinem Alltag schon länger in meinem Kopf und irgendwie auch in meinem Alltag irgendwie auch drin und ich bin viel am selbst reflektieren über auch kritische Themen. Critical Whiteness Workshops habe ich auch schon mal gemacht und bin da in die Reflexion gegangen und das kritische Männlichkeiten aber jetzt nochmal theoretisch anzugehen war für mich neu zum einen und zum anderen aber auch was total Spannendes und so wie Tim gerade gesagt hat, ging es uns jetzt einfach darum zu sagen, okay, lasst uns doch mal da, bevor wir jetzt sagen, wir machen eine Männergruppe oder eine Gruppe zum kritischen Reflexion von Männlichkeiten, holen wir uns auch mal eine Expertin nach Tübingen und machen da einfach einen Workshop. Und genau, dann haben wir den Workshop organisiert und hat stattgefunden auf jeden Fall.
Ja, was war da so der Ausgangspunkt dann auch von dem Workshop? Wie lief der ab?
Naja, wir hatten ja, der Workshop war ja in zwei Teilen, das war online, jeweils 4 Stunden, im Abstand von 3 Wochen und Blue Doppe war als Moderatorin angefragt und hat uns da sehr schön durchgeführt irgendwie, da würde ich es nochmal kurz weitergeben, genau, für den Ablauf.
Genau, also was ich... Genau, es war ja, waren ja online, waren ja 2 Online-Workshops, was ich mir vorher, oder ich kenne sehr viele Online-Formate und wusste nicht, ob das so gut funktioniert, so ein Thema was irgendwie ja auch viel mit persönlichen Anteilen zu tun hat, in so einem Online-Format zu besprechen. Und das, finde ich, hat total gut funktioniert. Ich würde sagen, es war eine gute Mischung aus Inputs, die Blue selber reingegeben hat. Wir haben uns aber auch zum Beispiel mal so ein Audio Stück angehört über sexualisierte Gewalt, und es gab immer wieder, das kann man ja bei so Online-Tools machen, dass man in so kleine Breakout-Rooms geht, wo man quasi in Kleingruppen sich unterhält. Und das war so aufgebaut, dass es am Anfang sehr kurze Zeiten waren, dass man so ein bisschen in dieses Format reinkam, und dann wurde es länger und auch sozusagen inhaltlicher. Genau, und ich finde, das hat eigentlich total gut funktioniert. Es gab auch so von Blue so den Versuch, so ein bisschen körperliche, also zwischendrin so aufstehen und verschiedene Situationen körperlich darstellen, das auch noch mit einzubauen. Das finde ich, hat jetzt online nicht so gut funktioniert, aber ich fand es trotzdem gut, sich mal so ein bisschen zu bewegen. Genau, wir haben dann im Lauf oder nach dem ersten Workshop nochmal Themen gesammelt, die wir im zweiten nochmal aufgegriffen haben.
Wer ist Blue Doppel? Wie seid ihr an den geraten?
Blue Doppel ist, wohnt, glaube ich, in Berlin und betreibt den Blog Queertopia und bietet sehr viele verschiedene Workshops an zu queeren Themen, und eins davon ist eben die Reflexion von kritischen Männlichkeiten. Blue macht aber auch Dinge zu Flirten zum Beispiel und auch noch andere Themen, die ich gerade nicht mehr weiß. Blue Doppel hat auf jeden Fall vor kurzem mal ein Buch rausgegeben mit Daniel Holtermann zusammen, vom Scheitern, Zweifeln und Ändern, kritische Reflexionen von Männlichkeiten. Das ist so ein Sammelband, wo ganz verschiedene Texte drin sind, ganz viel so biografische angelegte Texte über diese Themen. Und genau, und ich habe einmal einfach ein Seminar bei Blue gemacht und das hat mich begeistert, und da habe ich gedacht, okay, also Blue ist die richtige Person für uns jetzt zum Starten in Tübingen.
Wie hast du den Workshop erlebt?
Ich fand es sehr spannend, weil ich war eine der wenig weiblich gelesenen Personen da. Der Workshop war ausgeschrieben für All Genders Open, was ich auch richtig gut fand. Und ich war aber dann auch ein bisschen überrascht, dass ich dann doch, also im ersten Teil war ich auch die einzig weiblich gelesene Person, und habe mich dann erstmal nicht ganz so wohl gefühlt, weil ich natürlich irgendwie das Thema Männlichkeiten und dann auch Sexismus und Feminismus aus meiner weiblichen Perspektive erfahre und gemerkt habe, dass ich oftmals eben aus einer betroffenen Perspektive die Dinge sehe, während andere Personen dann halt irgendwie eher so aus, also Täter als Begriff finde ich nicht so schön, aber eben aus einer ausübenden Perspektive, die auch manchmal schon in meiner Erinnerung und Erfahrung gewaltvoll war. Also blöd angemacht werden im Feierkontext zum Beispiel. Also es war ja auch so ein Thema Flirten und sexistische Erfahrungen und so. Und da habe ich ein bisschen Mut gebraucht tatsächlich, da auch irgendwie einen Weg zu finden, drüber zu sprechen. Aber dadurch, dass der Workshop auch so in diesen kleinen Gruppen viel stattgefunden hat, habe ich da richtig viele produktive Gespräche geführt. Und ich würde auch sagen, dass das vor allen Dingen ein Gesprächsraum war, der geöffnet wurde zu diesem Thema. Und das finde ich eigentlich das Wichtigste, weil das fehlt. Vor allen Dingen in Tübingen, aber auch überall. Und da war der Workshop ein richtig guter Einstieg und es hat mir richtig gut gefallen.
Warum ist es so wichtig, dass man darüber redet?
Weil es ein Thema ist, das alle betrifft. Also wir leben in einer patriarchalen Gesellschaft und egal, ob wir wollen, egal welches Geschlecht wir haben, wir sind alle davon betroffen, auf unterschiedliche Weise. Es gibt unterschiedliche, so ich würde mal sagen, so Privilegien-Hierarchien oder Betroffenheitshierarchien, und die Menschen, die am meisten davon profitieren, von dem System, sind halt eben cis-männlich gelesene hetero Menschen, weiße auch noch. Und das, finde ich, lässt sich dann so abstufen. Und ich habe oft erlebt, dass es einfach auch so eine Abwehr gibt darüber. Also wenn ich als weiblich gelesene Person Männlichkeit kritisiere, da kriege ich richtig viel Gegenwind. Und habe festgestellt, dass die Männer das eigentlich hauptsächlich persönlich nehmen, was ich verstehen kann, weil es betrifft uns, unsere Körper. Geschlecht ist halt auch einfach total wichtig in unserer Gesellschaft. Aber es geht ja nicht nur um das Persönliche, sondern es geht darum, dass wir verstehen, welche Struktur dahinter steckt. Und deswegen müssen wir anfangen, drüber zu reden.
Wie habt ihr das? Oder wie seht ihr das? Ja?
Also das geht ja nochmal auch die Intention von dem Workshop nochmal zurück. Als ich diese ganzen sexistischen Kämpfe oder auch feministischen Kämpfe wurden eben immer auch von Frauen und Queers und auch gekämpft irgendwie. Und da waren eben die Männer, haben sich das dann schon auch sich beteiligt und haben sich teilweise damit solidarisch gezeigt, aber eben ja, ist die, so wie sie da aktiv werden, halt noch zu wenig irgendwie und sich auch mit dem eigenen auch auseinandersetzen. Und da war schon jetzt auch unsere Idee zu sagen, okay, wie können wir eigentlich da nochmal als ja, als Männer auch nochmal anders in diese Kämpfe mit reingehen und da nochmal, also was ist eigentlich da der Auftrag? Also unsere Frage ist eigentlich auch gewesen oder ist jetzt immer noch da, auch nach den Workshops noch, wie können wir da eigentlich gut uns gut aufstellen, also vielleicht Reflexionsprozesse machen, aber dann eben auch zu gucken, wie kann man da auch aktiv werden und eben auch in die Kämpfe mit reingehen und auf welche Weise ist das gut? Also.
Heißt kritische Männlichkeit automatisch auch, dass man Feminist ist?
Also ich würde sagen, Kritik an Männlichkeit kann ich mir ohne Feminismus nicht so wirklich vorstellen. Aber vielleicht werde ich irgendwann mal eines Besseren belehrt, ich weiß nicht. Aber also für mich ist auf jeden Fall sind irgendwie feministische Theorien, die ja immer irgendwie mit politischen Auseinandersetzungen, Kämpfen verbunden waren, irgendwie die Grundlage dafür, Geschlecht und Männlichkeit zu kritisieren. Genau, würde ich sagen.
Ja,
auf jeden Fall. Und das fand ich vielleicht noch, ja, noch, um auf den Workshop nochmal zurückzukommen, das fand ich da auch total gut, dass es auch, und das fand ich hat Blue wirklich total gut gemacht, es war so ein total straightes Framing, also dass es klar war, irgendwie, wir haben so einen antisexistischen, feministischen, queerfeministischen Hintergrund, vor dem wir sprechen. Und gleichzeitig fand ich, ist es gut gelungen, so einen fehlerfreundlichen Raum dort zu kreieren. Genau, wo man tatsächlich darüber ins Gespräch kommen kann, immer wieder und vielleicht auch in diesen kleinen Gruppen besonders gut. Was habe ich tatsächlich für eigene Erfahrungen gemacht und was sind da für toxische Anteile drin und genau, über vielleicht auch über Privilegien ins Gespräch kommen oder in die Reflexion. Genau, und das fand ich so eine total gute Kombination einfach. Sagen die einerseits so ein klar feministisches Framing und gleichzeitig aber an sehr persönlichen oder darüber wirklich ins Gespräch zu kommen. Das fand ich, ja, finde ich auch wichtig, um da überhaupt Reflexionsprozesse anzustoßen, weil ich glaube, wenn man sich nur meine Erfahrung, man kann sich auch irgendwie in der Theoriediskussion verlieren und gar nicht über sich selber sprechen und auch nicht über sich selber nachdenken.
Fehlerfreundlich heißt, dass die Leute quasi über ihre eigenen Vergehen oder über eigene Fehler oder so auch gesprochen haben dann?
Teilweise, ja. Mit fehlerfreundlich meine ich auch, dass sagen, man nicht, es war nicht die Voraussetzung, sich schon jahrelang mit feministischer Theorie auseinandergesetzt zu haben, irgendwie Namen zu kennen, bestimmte Begriffe total drin zu haben. Also meine Wahrnehmung war zumindest, aber könnt ihr auch nochmal ergänzen, dass Blue dann doch auch immer wieder an Stellen interveniert hat, was ich auch total angenehm fand. Also genau, wenn die Diskussion so ein bisschen low-levelig war oder so sich so drohte irgendwie zu verlieren. Also ich erinnere so einen Punkt, wo es so drum ging, ist irgendwie die Wahrnehmung von Leuten, die ich draußen sehe, ist die irgendwie gegendert. Also wenn ich jetzt als männlich sozialisierter Hetero-Typ draußen eine Frau sehe, ist das gegendert. Und da genau ging die Diskussion an einem Punkt so ein bisschen, naja, vielleicht ist das auch nicht gegendert. Und ich finde, da hat Blue dann sehr stark oder irgendwie sehr eindeutig irgendwie interveniert und wie gesagt, natürlich ist das irgendwie gegendert und man kann das natürlich auch nicht wahrnehmen, aber irgendwie würde ich sagen, ja. Jetzt habe ich ein bisschen viel geredet.
Eure ja, Perspektive dazu, zu diesem auch fehlerfreundlichen und in Diskussionen kommen dazu? Du hast ja gesagt, du hast ja am Anfang auch Probleme gehabt damit.
Ja, aber das kommt halt aus meiner speziellen Erfahrungsperspektive. Ich habe das teilweise schon auch so mitbekommen, also in den kleinen Gruppen, dass da irgendwie persönliche Dinge besprochen wurden. Das fand ich gut. Ich habe dann aber auch irgendwann mal gemerkt, so, ich will gar nicht so sehr Teil dieses Reflexionsprozesses sein, weil ich habe meinen eigenen, den ich schon machen muss. Also als weiblich gelesene Person in einer patriarchalen Gesellschaft. Und ich eigentlich denke so, nee, ich will, reflektiert euch bitte selber. Ich will nicht das auch noch hier machen in dieser Runde. Aber ich finde es gut, dass es diesen Raum gibt. Aber ich bin dann so ein bisschen ausgestiegen, habe ich gemerkt. Vielleicht auch so ein bisschen trotzig. Aber auch wohlwollend. Weil ich fand es wirklich eine gute, also ich finde es wirklich eine gute Sache. Und ich hoffe, dass sowas viel mehr noch stattfinden kann.
Aber du musst dir das nicht alles dann anhören, wenn die Männer dann sich selber kritisch reflektieren.
Genau, ich finde, das ist tatsächlich nicht meine Aufgabe. Also ich habe andere Aufgaben. Zum Beispiel bin ich auch Mutter eines männlich gelesenen Kindes, der auch auf jeden Fall sehr darauf pocht, dass er ein Mann wird später. Und das ist auch eine Aufgabe, mit meinem Kind diese Themen zu reflektieren. Und das mache ich schon seit Jahren. Und das finde ich, das ist meine Aufgabe, aber nicht irgendwie so einen gesellschaftlichen Auftrag als weiblich gelesene Person da zu übernehmen. Ich habe eben andere Kämpfe, wo ich eben beteiligt bin. Ja.
Und der ganze Workshop, du hast dann trotzdem noch genug mitgenommen? Oder es war nicht nur dann diese Reflexionsparts, wo du aussteigen
musstest? Nee, ich habe auf jeden Fall auch was davon mitgenommen. Ich habe das auch so ein bisschen besucht, weil ich Bildungsarbeit zu einem Thema an der Uni mache und das Thema kritische Männlichkeit, da gibt es noch nicht so viel Bildungsmaterial dazu. Und ich fand auch, Blue Doppel hat es richtig gut gemacht. Also ich arbeite auch mit diesem Buch in meinen Seminaren mittlerweile und habe da auch einfach ein bisschen Inspiration gesucht. Deswegen habe ich auf jeden Fall einiges mitgenommen.
Ich würde gerne nochmal die einzelnen Themenfelder nachhören. Wir sind jetzt immer wieder so ein bisschen daran gestriffen. Es ging um Flirten und Feiern und es ging ja um eben persönliche Reflexion. Was war noch alles Thema?
Also ich erinnere mich jetzt nochmal an so Einstiegsfragen am Anfang und Blue hat einfach auch nochmal uns in den Zweiergruppen reingeschickt und gefragt, was ist eigentlich Männlichkeit oder was ist eigentlich Sexismus? Und da habe ich schon auch nochmal gemerkt, okay, das ist ja, also es sind jetzt auch steile Einstiegsfragen, also es war jetzt nicht dann so gleich, man konnte jetzt so ein bisschen zu zweit sich da gut reinfinden, aber gleichzeitig sind es auch Riesenthemen. Und ich habe jetzt nochmal gelernt, auch Sexismus natürlich, weil du vorhin nochmal gefragt hast, sind wir auch, müssen dann die Männer auch Feministinnen sein, wo ich schon gemerkt habe, okay, das, man ist ja in der Sozialisation auch irgendwie in dieser männlichen oder als männlich gelesene Person auch rein sozialisiert, man ist als Mann sozialisiert sozusagen und diese ganzen und hat da auch ganz viel in sich, auch in den Körper eingeschrieben und um das praktisch dann wieder auch zu reflektieren, rückgängig zu machen, das dauert ja auch lange Zeit. Und dann ist es total wichtig, eben gerade beim Thema Sexismus, das ist mir dann nochmal aufgefallen bei der Frage, weil wir dann eben, als wir das diskutiert haben, schon stark bei sexuellen Übergriffen waren und bei sexistischen Sprüchen vielleicht, aber irgendwie gar nicht so sehr thematisiert haben, dass wir, wenn wir als Männer auf der Straße laufen, ja als Männer gelesen werden und da praktisch auch schon in solchen Alltagssituationen auch schon Sexismus eigentlich stattfindet durch dominantes Auftreten oder Vielreden oder also, und das fand ich schon auch nochmal interessant, das so kleinteilig anzugucken, nicht nur zu wissen irgendwie theoretisch, sondern auch das nochmal mit anderen Personen zu besprechen. Ja, und beim Thema Frage zum Beispiel, was ist Männlichkeiten, auch erstmal, okay, was ist das? Also einfach auch mal ein riesen Fragezeichen zu haben und erstmal gar keine Worte dafür zu haben, fand ich auch interessant. Vielleicht fällt euch noch was ein, ich habe jetzt zwei Themen nochmal kurz angesprochen.
Ja. Na ja, genau, also was ja Blue auf jeden Fall relativ stark da reingebracht hat, fand ich, was ich auch total gut fand, war diesen einen Poetry Slam Ausschnitt zu sexualisierter Gewalt, wo es auch so um Alltagssexismus geht. Und ich fand so in der Auseinandersetzung darum, das fand ich jetzt so für mich nochmal so einen total interessanten Punkt, obwohl ich jetzt von mir sagen würde, ich setze mich damit irgendwie schon länger auseinander und das ist mir auch total wichtig. Trotzdem kann ich so männliche Repertoires oder irgendwie so ein so männliche Rituale total schnell abrufen. Also ich könnte mich irgendwie, wenn es irgendwie zu einer Situation von einer körperlichen Auseinandersetzung kommt, könnte ich total schnell switchen. Ich mag das gar nicht und ich suche das nicht oder ich gehe dem total aus dem Weg, aber also das fand ich so, also einen total interessanten Punkt darin, dass ich das so stark irgendwie in mir drin habe. Und genau, und thematisch hatte Blue das, fand ich, sehr weit aufgemacht. Also es gab dann sozusagen zwischen dem ersten und dem zweiten Workshop so eine Hausaufgabenphase mit, ich glaube, es waren 15 Fragen oder so, wo es auch biografisch darum ging, wie habe ich Geschlecht irgendwie, was hat es für mich biografisch eine Rolle gespielt mit Eltern, sonst in meinem Umfeld. Es ging um, was jetzt für mich noch so ein wichtiges Thema war oder wo ich dann auch noch mal länger mit im zweiten Workshop mit einigen drüber gesprochen habe, war Care-Arbeit oder also Reproduktionsarbeit für Sorgearbeit, Sorgetätigkeiten für andere, vor allem für Kinder jetzt, weil ich habe auch zwei Kinder. Und ich glaube, so, also zumindest für mich persönlich ist es so, dass so diese Konzentration auf Sorgearbeit schon noch mal mich an einen anderen Punkt gebracht hat. Ich habe mich vorher noch mal gefragt, warum haben wir eigentlich jetzt gerade diesen Workshop gemacht und nicht schon vor 5 Jahren? Und ich glaube, also zumindest bei mir ist es so, dass ich jetzt gerade viel Sorgearbeit gemacht habe, mir darüber Gedanken gemacht habe und dafür auch nochmal diesen Raum total spannend fand, da nochmal in eine Auseinandersetzung zu kommen. Was waren noch Themen? Was fällt dir noch ein?
Mir fällt auch noch die Hausaufgabe ein, die wir gemacht haben. Da ging es um so Privilegientests. Ja, genau. Ja. Das fand ich total spannend, weil ich da nämlich selber auch nochmal über mich reflektiert habe, aus der Perspektive, dass es ja nicht nur männlich und weiblich gelesene Personen gibt, sondern auch Menschen, die sich weder als Frau noch als Mann definieren. Und das halt auch was ist, was irgendwie immer mitbedacht werden muss. Es ist nicht ganz speziell nur auf Männlichkeit, kritische Männlichkeit bezogen, aber halt insgesamt, wenn wir uns für eine geschlechtergerechtere Gesellschaft einsetzen, und da gehört ja auch kritische Männlichkeit als Thema dazu. Und da habe ich auch nochmal festgestellt, wo ich eigentlich meine Privilegien habe. Und das fand ich eine sehr einleuchtende, spannende Erkenntnis. Und ich habe diese Aufgabe mit zwei Menschen gemacht, die auch bei dem Workshop mitgemacht haben. Das fand ich auch eine schöne Sache, dass das auch als Gruppenarbeit ja so angeregt wurde. Und das hat es dann auch diesem Online-Rahmen ein bisschen rausgehoben, so mit Real Persons in Real Life über diese Themen zu sprechen, war auch nochmal ja sehr lehrreich, würde ich sagen. So, wir haben dann auch ganz viel über Emotionen gesprochen und Männlichkeit. Das ist auch immer so ein großes Thema, so von wegen Männer weinen nicht. Da sind wir so richtig tief eingestiegen. Also das würde ich auch noch auf jeden Fall als Thema mitnehmen. Ich weiß gar nicht, ob das dann bei dem zweiten Workshop-Treffen konnte ich leider nicht dabei sein. Deswegen weiß ich gar nicht, ob das da nochmal aufgegriffen wurde.
Was kam bei der deiner Reflexion von Privilegien, was kam dabei raus?
Naja, dass ich halt eben als weiblich gelesene Person, die sich auch weiblich fühlt, auf jeden Fall es viel einfacher habe. Ich muss mich nicht beweisen mit meiner Geschlechtlichkeit, weil die ist gesellschaftlich anerkannt. Es gibt aber Menschen, Transpersonen zum Beispiel, die müssen das eigentlich täglich tun und die müssen sich gegen so einen Widerstand begeben und die können auch vielleicht nicht einfach nur den lieben, den Menschen, den sie lieben wollen. Das wird alles in Frage gestellt. Und das habe ich einfach als Privileg für mich nochmal festgestellt, dass es mir da auch einfacher fällt.
Ja. Wie hat sich eigentlich dein, wenn wir nochmal zurück zur Definition von Männlichkeit kommen, was erstmal auch nicht zu wissen, was es ist und wie war das vielleicht bei dir, wie hat sich das verändert dadurch auch dein Blick oder wie war der vorher?
Auf Männlichkeit.
Auf Männlichkeit an sich, was ist das eigentlich? Ne? Weil gerade so eine Definitionsfrage ist ja erstmal, kann erstmal auch ein großes Fragezeichen ja dastehen. Vielleicht aber auch, hat man da ja auch Stereotype natürlich im Kopf und kann dann aber auch über so eine Definition ja auch dann eine kritische Reflexion dann kommen.
Also ich glaube, so eine Ad-Hoc-Definition kann ich gar nicht raushauen, weil es wirklich sehr schwer ist. Also mir wird es auch, glaube ich, schwer fallen zu sagen, was Weiblichkeit ist.
Aber, ihr hattet ja Diskussionen darüber dann auch und lange Gespräche. Ne?
Vielleicht ganz kurz dazu?
Bitte.
Also, was ich total gut fand an dem Workshop war, dass es gar nicht so theoretisch um so eine Begriffsdiskussion ging, die ich auch interessant finde, aber sondern viel stärker es uns gelungen ist, finde ich, immer wieder persönliche Erfahrungen irgendwie zu teilen und sozusagen einerseits irgendwie sie einfach zu teilen, was ja auch, was tatsächlich schon mal gut ist. Also auch für mich, in meinem Alltag rede ich sowieso mit sehr wenig Leuten über das, was mich wirklich beschäftigt und noch weniger mit Männern. So, deswegen fand ich das schon mal gut und gleichzeitig aber auch das nochmal sozusagen abzuklopfen auf irgendwie toxische Anteile. Genau, deswegen glaube ich auch, könnte ich jetzt aus dem Workshop raus gar nicht so viel zu einer Begriffsdiskussion sagen.
Also ich wollte nochmal mein Fragezeichen kurz zur Seite schieben. Ich habe nämlich, also tatsächlich mich danach nochmal hingesetzt und überlegt, okay, was ist das jetzt eigentlich? Also was ich jetzt nochmal mit der Beschäftigung nochmal gemerkt habe, ist schon auch, dass es halt, oder das war schon Teil des Workshops auch, dass wir gesagt haben, naja, es gibt halt auch ganz verschiedene Männlichkeiten. Also wir reden nicht von einer, sondern es gibt eben so viele verschiedene Realitäten von Menschen irgendwie. Es gibt eben schwarze Männer und weiße Männer und es gibt reiche und arme Männer und es gibt einfach nochmal so diese intersektionale Verknüpfung, fand ich da nochmal interessant, einfach nochmal an jede Person wird unterschiedlich gelesen und muss sich auch an unterschiedlichen Männlichkeitsanforderungen messen lassen und irgendwie gibt es so eine, schon darüber hinaus sowas wie so eine hegemoniale Männlichkeit, so Bilder, die halt irgendwie wirken, so Normen, wie Männer so zu sein haben. Und da habe ich jetzt schon nochmal gemerkt, irgendwie, dass da halt so manche Sachen schon auch wirken. Also, was weiß ich, der Konkurrenzgeschichten oder Wettbewerbsgedanke zwischen den Männern, ist das stark irgendwie so eine Karriereorientierung und Unterdrückung von Emotionen. Also das sind lauter so Sachen, die Männer da halt irgendwie sich auch jetzt auseinandersetzen. Was vielleicht auch jetzt irgendwie, wenn ich denke, okay, wir beschäftigen uns damit mit kritischer Männlichkeit, heißt ja eben auch, sich damit zu beschäftigen, wie kriege ich diese Einschreibungen, die in mir eingeschrieben sind, wieder irgendwie auch raus? Oder wie kann ich die wieder, oder will ich die rauskriegen oder nicht? Aber zumindest mal zu sehen, dass die da sind und dass die eben vielleicht auch eher bei den Männern da sind und bei den Frauen vielleicht, also anders. Und das ist eben, genau, und deswegen fand ich es irgendwie total spannend, einfach Männlichkeiten anzugucken und da bin ich, da habe ich noch viele Fragen dran und will noch weiter dran forschen. Also.
Die dann rauszukriegen? Wie kriegt man die raus? Erkennen kann man mit so einem Workshop wahrscheinlich ganz gut. Ne? Also da kommen ja auch Anstöße und Gedanken, aber sowas quasi sowas, wenn ihr sagt auch, ne, es ist lange eingeschrieben von, ne, durch Erziehung, Sozialverhalten und so weiter.
Ja, ich glaube, eigentlich muss man sich irgendwie ständig damit auseinandersetzen, immer wieder irgendwie. Also so ein Workshop reicht natürlich irgendwie nicht aus. Und ich würde sagen, sozusagen generell oder so irgendwie in so einer größeren politischen Auseinandersetzung gedacht, würde ich sagen, reicht auch eine Selbstreflexion nicht aus, sondern irgendwie, glaube ich, muss man schon auch noch feststellen, wo quasi so Verdichtungen von patriarchaler Männlichkeit in der Gesellschaft sind und gegen die irgendwas machen. Und das, glaube ich, nicht nur mit Selbstreflexion getan. Aber sozusagen, wir haben uns jetzt eher darauf beschränkt in diesem Workshop, was ich auch völlig okay finde. Aber das fände ich auch noch interessant, darüber nachzudenken. Sozusagen, welche Materialisierung hat es in der Gesellschaft? Weil das sind ja nicht nur irgendwie abstrakte Strukturen und Milieus, sondern es sind irgendwie einfach ganz konkrete Zusammenhänge, die irgendwie Patriarchat und patriarchale Männlichkeit stützen, reproduzieren, verteidigen, versuchen irgendwie ihren Frauenhass, was weiß ich, im Internet irgendwie zu verbreiten. Genau.
Ja, Männerbünde in Politik, Wirtschaft und auch vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen, ja, da werden ja auch Privilegien so weiter.
Also das finde ich da darin noch so ein total spannendes Thema. So, und auch nicht nur diese klassischen Männerbühne, sondern ich habe das Gefühl, es gibt auch so im Internet ja so eine total breite Männerrechtsbewegung, die sich irgendwie über ihren Frauenhass austauscht und auch diese ganzen Attentäter der letzten Jahre waren ja davon maßgeblich inspiriert von Frauenhass und auch organisiertem Frauenhass im Internet. So, das sind so Sachen, über die ich so jetzt auch noch mal mehr nachgedacht habe nach den Workshops. Ja.
Ein riesiges Feld.
Und also das ist
ja, na, da immer wieder auch, ich fand es auch spannend, dann zu sehen, eben, ne, die Sachen habe ich in mir und die sind da und ab welchem Punkt ist es, dann wird es toxisch oder so auch. Ne? Habt ihr auch darüber geredet, wo fängt, was weiß ich, vielleicht noch eine, na, hier tragbare, ertragbare oder wie auch immer, ne, geartete Männlichkeit, wo hört die auf und wo fängt toxische Männlichkeit an? So eine klare Grenze kann man da wahrscheinlich auch nicht ziehen, das gibt es natürlich nicht, aber toxische Männlichkeit ist genau das, was du gerade auch beschrieben hast, wenn man seinen Frauenhass oder so auch hier freien Lauf lässt im Internet. Wo noch? Wo äußert sich das noch?
Ich würde auch sagen, das ist oder?
Weiß nicht. Ja, ich finde es auch wirklich eine subjektive Grenze. Und es gibt irgendwie Tage, da bin ich vielleicht auch, würde ich sagen, blind oder widerstandsfähiger und dann mache ich mir da keine Gedanken drum. Und dann gibt es Tage, ich laufe auf der Straße zum Beispiel und merke irgendwie, wenn mir Männer entgegenkommen, die einfach keinen Platz machen. So. Da ist einfach der Gehweg zu schmal und ich bin diejenige, die dann irgendwie zur Seite geht. Und dann finde ich das schon irgendwie auch ein bisschen übergriffig, obwohl das so eine kleine Situation ist. Und ich habe angefangen, mich zu trainieren, dann selber so meine Ellenbogen auszufahren und eben nicht diejenige Person zu sein, die davon weggeht. Aber das mache ich auch nicht jeden Tag. Das heißt, was, wie, als, also toxisch würde ich das jetzt auch nicht benennen. Das wird ein bisschen off-topic gewesen vielleicht, aber das, dieser Gedanke, der ist mir vorhin gerade schon im Gedanken rumgeschwirrt. Da lässt sich nicht an einer allgemein abgültigen Skala irgendwie ablesen, weil auch die Erfahrungen ja von den Menschen, die davon betroffen sind, unterschiedlich sind und auch die Lebensmodelle. Also es gibt ja, für mich ist zum Beispiel so eine heteronormative Kleinfamilienstruktur absolut nichts, aber es gibt viele, die sagen so, ich möchte das, aber ich möchte heiraten, ich möchte ein Haus bauen und das, da würde ich manchmal vielleicht schon Elemente sehen, die für mich irgendwie so hegemoniale Männlichkeit ausstrahlen und für andere ist es irgendwie ein Hafen der Sicherheit. Und ich glaube, um da irgendwie halt ranzukommen an diese ganze Themen, müssen wir einfach viel mehr weiter drüber sprechen.
Also mein Eindruck war bei dem toxische Männlichkeit, genau, ging es eben, ich finde es voll gut, gerade, dass du jetzt nochmal diese, auch diese Alltagssituationen benannt hast, irgendwie, es geht eben nicht, weil wir tendieren, weil das so ein starker Begriff ist ja danach, dass dazu zu sagen, toxische Männlichkeit ist eben nur dieses ganz, weiß nicht, sexuelle Übergriffe oder so starke Dominanz oder sowas irgendwie und eben, aber es gibt halt auch so eine subtile Dominanz oder eben auch, also genau. Und ich glaube also, dass es eben gegenüber Frauen und anderen Gendern eben, dass es da eben, also so ein dominantes Verhalten ist praktisch das, was glaube ich da als toxisch auch irgendwie eingeordnet wird, aber eben auch so das, schon aber auch das, ja, diese Männlichkeitsanforderungen, die irgendwie an sich selbst gestellt werden müssen, also dieses irgendwie Karriereorientierung und so weiter und dieses immer leistungsbereit sein und dieses Überforderung und man ist nie krank und so was, also das ist ja praktisch auch was unter toxische Männlichkeit fällt, weil es eben auch, ja, auch den Männern selber schadet, irgendwie diese ganze patriarchale oder ja, das kapitalistische Patriarchat mehr oder weniger, ja, vielleicht.
Gift für einen selber, aber eben halt auch nicht nur, man kann es nicht so weit von sich weisen, so toxisch sind ja die anderen, die Frauen schlagen, sondern auch, ja, wenn man auf dem Gehweg oder keinen Platz macht oder eben ja, im Gespräch dominant ist, dann hat es auch toxische Züge und kann es haben. Ja, hier und auch der Körper, die Körperlichkeit war jetzt ein Stichwort so, der männliche Körper, auch der gestählt werden muss oder wie auch immer im Kampf oder als Jäger und Sammler sind solche Bilder, die sind ja so Urbilder, die vielleicht dann auch ja, aufkommen, aber wie ist da der Umgang gewesen?
Nee, da fällt mir nur eine Sequenz so ein, wo ich dachte, naja, das, also, weil da eben auch, wenn wir jetzt an so eine Norm denken, wie eigentlich so ein männlicher Körper idealerweise aussieht, dann haben wir jetzt alle irgendein Bild im Kopf irgendwie und das wird uns auch irgendwie ständig suggeriert. Und wenn wir aber dann in der Realität gucken, sind diese ganzen Körper, die männlich gelesen werden, ja völlig unterschiedlich. Und an diesem Normbild und wie man dann selber sozusagen dazu auch steht, ist ja, da muss man sich täglich messen. Kann man vielleicht auch lassen, aber es gibt bestimmte, glaube ich, auch Altersphasen, wo das den Menschen sehr wichtig ist irgendwie. Und also da denke ich nur gerade an Körperlichkeit, das fällt mir dazu ein, so solche Normen und Anforderungen.
Muss man auch vielleicht.
Ich hatte so den Eindruck, es war nicht so viel Thema. Also, und ich, was ich vorhin meinte, diese Körperübungen, es gab ja so ein paar Körperübungen, die funktionieren aber, glaube ich, online nicht so gut. Also, ich finde, manche Sachen funktionieren total gut online, andere nicht so gut, und ich glaube, dazu gehören diese Körperübungen. Vielleicht war es deswegen auch nicht, also sozusagen so explizit nicht so viel Thema, oder? Ich weiß nicht mehr genau.
Also mir fällt noch was ein, also der Körper ist ja auch sowas, oder was mir so aufgefallen ist, ja nicht nur, wie der Körper jetzt, weil du gestellt gesagt, also wie der praktisch jetzt auch aufgebaut ist, sondern auch die ganzen Bewegungen, also wie sitze ich eigentlich, wie stehe ich, oder Karin, du hast gerade gesagt, wie laufe ich durch den Raum, wie begegne ich anderen Menschen, also, und da strahle ich halt die ganze Zeit irgendwas aus, und dieses Ausstrahlen kann halt dominant sein, oder halt, oder ich kann das halt auch versuchen, anders zu machen, oder genau, mal anderen aus dem Weg gehen oder mich nicht breitbeinig irgendwo hinsetzen oder mir nicht so viel Raum nehmen. Also diese ganzen Themen, ich glaube, hat viel mit Körperlichkeit zu tun.
Oder mal nachzufragen, ob man, ob das irgendwie okay ist, was man macht. Also auch, das fand ich interessant, also, oder das ist jetzt, aber das ist halt genau der Körper, aber in Interaktion sozusagen. Das fand ich ganz interessant, als wir über Flirten gesprochen haben, ging es so darum, dass es ja so eine so ein Bereich ist, der ganz oft gar nicht bewusst gemacht wird. Also man sozusagen in dem Moment, wo man flirtet, sagt man selten, ja, übrigens, wir flirten jetzt und ich fange jetzt mal an, sondern eben nicht. Also man macht es gar nicht öffentlich, und wenn man es explizit macht, dann ist es irgendwie oft vorbei. Genau, und da fand ich, gab's so ein interessantes Beispiel in der einen Gruppe zumindest, wo ich war, wo berichtet wurde, dass es so eine Erfahrung gab, dass genau das angesprochen wurde. Wie ist es eigentlich? Flirten wir jetzt gerade und ist es okay? Und dann war sozusagen die Antwort, ja, doch, es ist okay. Und es ist tatsächlich auch nur Flirten. Und dann war das sozusagen aus diesem unbewussten oder unausgesprochenen Raum rausgehoben in was sehr irgendwie oder was dann klare Grenzen hatte und dadurch vielleicht auch weniger Gefahr läuft, Grenzen zu überschreiten oder so. Und das fand ich so ein total interessantes Beispiel.
Dass es als Übergriff wahrgenommen werden könnte, wenn man es nicht erwähnt?
Oder, also geht mir zumindest persönlich so, dass ich in meiner Selbstwahrnehmung zumindest total Schwierigkeiten habe mit Flirten, weil ich auch keine Grenzen überschreiten will dabei. Und das würde ich sagen, ist irgendwie auch was, wo man irgendwie toxische Männlichkeit dran messen könnte, irgendwie, ob man Grenzen überschreitet, und dem entgegenzuwirken kann man, das war nur, glaube ich, mein Punkt, könnte man ja, indem man halt nachfragt.
Da kann man die Magie des Moments kaputt machen.
Genau, also, ja, und, genau, und darf ich da kurz gleich, ja, bitte. Was, ja. Weil das finde ich nämlich, also ich finde Konsens richtig wichtig, ja, und ich total, finde Konsens genau. Auch sexy, by the way, also ich finde, das ist nichts, was so die Stimmung killt, aber ganz oft höre ich das auch, es ist wie mit dem Sex, über Sex spricht man nicht, Sex hat man, und Flirten ist ja manchmal dann auch eine Vorstufe von mehr Körperlichkeiten, und ich finde aber das wirklich begrüßenswert, und ich finde das auch schön, wenn wir da mehr Gesprächskulturen darüber entwickeln könnten. Aber wenn ich so drüber nachdenke, weiß ich nicht, also wie ich flirte zum Beispiel, dann könnte ich vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr drüber nachdenken. Oder auch irgendwie, wie ich selber auch den Konsens nachfragen könnte. Weil ich finde auf jeden Fall auch, Flirten ist nicht nur Männersache. Also jetzt in einem Hetero-Kontext ist ja schon auch oft so, dass das, glaube ich, irgendwie eine Rolle ist, die dann wieder so der Männlichkeit total zugeschrieben wird. Männer, die halt eben dann die dominantere Führungsposition, Rolle haben und so. Aber da wäre es auch schön, irgendwie das zu dekonstruieren und zu gucken, was ist denn dann zum Beispiel mein Teil davon. Und ich würde es auf jeden Fall begrüßen, wenn ich angeflirtet werden würde, nach einem Konsens gefragt zu werden.
Ja, ja, deswegen, ich fand es ein total interessantes Beispiel, was mir noch nie so über den Weg gelaufen ist in meinem Alltag, aber ich fand es, ja.
Ist es okay, wenn wir flirten, oder wie kann man da irgendwie diesen Konsens herstellen? Kann ja auch irgendwie, ich stelle mir es schon auch schwierig vor, aber man muss, glaube ich, auch da die Sprachlosigkeit überwinden, ne? Wie in vielen anderen Dingen auch. Ja. Habt ihr da, irgendwie geht's. Ne?
Also ich hatte das Gefühl, dass wir auch dafür, also wir haben ganz viele Themen halt angerissen in diesen Workshops, und auch für das Thema hatten wir eigentlich so ein bisschen wenig Zeit, fand ich. Also ich finde genau die Sachen, die du aufgeworfen hast, ich hätte da auch, eigentlich könnte man einen ganzen Workshop nur dazu machen, oder ich meine, deswegen ist ja unsere Idee auch, uns nochmal zu treffen, um solche Sachen nochmal zu vertiefen. Weil ich finde es auch ein total wichtiges Thema. Konsens, also, oder Sexualität ohne Konsens, würde ich sagen, ist irgendwie gar keine Sexualität, sondern geht eher in Richtung sexualisierte Gewalt. Naja.
Ja, und denen gegenüber stehen natürlich ja diese ganzen Pickup-Geschichten,
ja, ja.
Oh, und Gott. So, ne? Also das ist ja mal wirklich das totale Gegenteil.
Auf
ist
jeden Fall.
Ist ja auch immer, ja, jetzt hier, wir in den Workshop kommen Leute, die sich schon damit beschäftigen, wie erreichen wir mit solchen Gedanken gut die Leute, die es weit von sich weisen, als ob dass sie darüber je sich Gedanken machen müssen. Habt ihr da irgendwie eine Idee?
Ich habe nur eine Idee dazu, dass es einfach ein Riesenproblem ist, weil wir natürlich jetzt Leute, die jetzt irgendeine Motivation haben, die sich im weitesten Sinne feministischen Kontexten bewegen, ja auch irgendwie so eine Idee dazu haben, dass sie das vielleicht auch machen sollten oder und irgendwie auch dann Druck haben. Aber jetzt so eine richtig intrinsische Motivation, ich glaube, bei den Männern, die sich da gar nicht damit beschäftigen, ist sehe ich da nicht. Und da habe ich auch ein riesen Fragezeichen, wie man das machen kann. Vielleicht muss da auch ein anderer Druck entstehen. Was unsere Übung jetzt erstmal ist, sozusagen, ist einfach jetzt für uns zu arbeiten und auch Leute zu begeistern für die Themen, die die da einfach Lust haben, auf so eine Ausschreibung zu reagieren, die da zu kommen. Und dann würde ich sagen, können wir in der Gruppe, wenn wir da weiterhin arbeiten, drüber nachdenken, wie können wir eigentlich größere Kreise erreichen. Und wenn wir uns in solidarischen Kämpfen nochmal beteiligen, dann können wir auf jeden Fall da sicher auch größere Gruppen noch oder andere Gruppen erreichen. Vielleicht, ja, uns wird was einfallen. Also ich soweit mal vielleicht.
Du hast vorhin, glaube ich, auch Tübingen angesprochen, insbesondere auch nochmal, wenn man jetzt so, na, man kann sich ja die Welt anschauen, was weiß ich, Europa und so weiter, aber na, auch Erfahrungen machen wir ja da, wo wir leben auch, und wie blickt ihr auch auf die, ja, jetzt Wohnprojektszene, linksalternative Szene auch, ist da schon ein anderes Level erreicht als jetzt vielleicht der, oder wie kann man da die Zustände beschreiben oder auch dieses Bewusstseinslevel? Gibt es da genauso Defizite wie überall auch wahrscheinlich, ne?
Ja, definitiv. Ein klares Ja. Es gibt natürlich, also ich kann nicht für alle Wohnprojekte sprechen. Ich bewege mich auch in der Wohnprojektszene. Ich wohne auch in einem Wohnprojekt. Ich würde sagen, da gibt es auf jeden Fall noch viel Luft nach oben. Es gibt halt, so wie immer, einzelne Menschen, die schon reflektiert sind, die vielleicht ja auch bei diesem Workshop mitgemacht haben. Aber ich habe das Gefühl, auch in der Tübinger linken Szene herrscht so das Gefühl für, wenn irgendwas in Richtung sexualisierter Gewalt oder Übergriffe passiert, dann wird es immer so als Einzelfall dargestellt. Also das ist in der linken Szene nicht angekommen, dass es einfach eine strukturelle Problematik ist und die alle betrifft, das, was ich vorhin auch schon gesagt habe, sondern es gab ja einzelne Vorfälle in den letzten Jahren, und aber solches wurden die immer behandelt. Es wurde immer versucht, nur den Einzelfall zu lösen, mehr oder weniger gut, aber nie versucht, irgendwie da strukturell ranzugehen. Und das sehe ich auf jeden Fall als ein großes Problem. Und finde eigentlich, dass es da einen kollektiven Zusammenschluss auch von zum Beispiel den Wohnprojekten bräuchte, um zu überlegen, wie können wir das Problem auch strukturell angehen.
Also ich würde mir das auch sehr wünschen, dass wir da einfach auch in den Wohnprojekten mehr rangehen. Also mir fällt es auf eben, also in jetzt eben, dass es auf den Plenars oder so, also dass einfach auch da so ein, jetzt keine, klar ist es anders, als wenn ich woanders bin, aber es ist jetzt praktisch noch nicht noch viel Luft nach oben, auch vom ja, Redeverhalten und so weiter. Das finde ich schon da deutlich noch. Und eben, dass wir, wenn jetzt Sexismus thematisiert wird auf irgendeine Art und Weise, dass ich da merke, dass da einfach keine so eine richtige Übung drin ist, über Sexismus zu sprechen, Übergriffe auch zu sagen, ja, hey, und jetzt machen wir so. Und also keine Praxis da ist, irgendwie darüber zu sprechen. Und das vermisse ich. Und nehme ich mir jetzt schon vor, da auch nochmal dieses Sprechen auch einzuüben in irgendeiner Form, das auch in die Wohnprojekte zu tragen, vielleicht irgendwie über einen Vortrag oder über einfach jetzt diese Gruppen, die wir machen wollen und genau.
Bewusstsein schaffen, Sensibilisierung erhöhen, aber auch konkrete Umgangsformen, wenn so ein Fall dann auftritt, was gibt's da für Möglichkeiten?
Nee, also vielleicht noch kurz zur Ergänzung. Ich finde schon immer, wenn dann in den Wohnprojekten steht, dann immer, wir sind gegen Rassismus und Sexismus irgendwie. Und ich vermisse aber, dass dahinter halt eine Diskussion stattgefunden hat in den Häusern. Was meinen wir eigentlich damit irgendwie? Welche Position haben wir eigentlich damit? Und wenn diese Position aber, glaube ich, mal da ist, wenn die Leute eigentlich drüber gesprochen haben in längeren Prozessen und da Positionen haben, ich glaube, dann ist, wenn irgendwas passiert oder wenn eine dass dann eben das einfacher ist, damit auch umzugehen. So wäre meine Hoffnung, also dass eben schon, dass dann nicht von vorne angefangen wird, weil wenn das gar nicht besprochen ist, dann passiert dann eben viel Abwehr und wird diese ganzen Strukturen reproduziert, die wir eigentlich nicht wollen.
Also genau, es bräuchte ja, also so in den einzelnen Wohnprojekten für die Wohnstruktur einen Umgang. Das ist auf der eine Ebene und das andere, ich weiß nicht, ob du darauf ansprechen wolltest, ist irgendwie auch so eine Vernetzung. Und vielleicht irgendwelche Strukturen oder Zusammenschlüsse innerhalb der Tübinger Szene es geben könnte. Und da gibt es natürlich auch immer wieder Ansätze, also für verschiedene Einzelfall, in Anführungszeichen Konflikte, Gruppen von Menschen, die sich zusammengeschlossen haben, um Probleme zu lösen. Aber die sind halt nur temporär und die sind halt aus einem Einzelfall heraus entstanden. Und das sind, glaube ich, gar nicht unbedingt die Kapazitäten da. Ich möchte jetzt eigentlich gar nicht so direkt in diese Einzelfälle reingehen, weil ich selber immer nur am Rande so involviert war und deswegen nicht über andere sprechen möchte. Aber meine Beobachtung war schon, dass das irgendwann einfach dazu geführt hat, dass die Menschen noch überlastet waren, weil da einfach so eine öffentliche Struktur in der Tübinger Szene fehlt. Und das wäre aber so eine zweite Ebene, finde ich, die wir eigentlich irgendwie angehen müssten. Wie, weiß ich auch noch nicht so richtig.
Ja, und die Strukturen, die es jetzt gab, waren halt dann halt ad hoc oder auch über längere Zeit Awareness-Teams oder sowas, ja, entstanden. Aber ich finde, das ist ja dann irgendwas, auch die sind ja auch irgendwie da, wenn irgendwas passiert oder dass nichts passiert sozusagen, eher so in der Art. Und ich glaube, diese kontinuierliche Diskurs darüber, also dieses Sprechen über sozusagen, das ist das, was mir da halt gerade noch fehlt. Und das wird eben in den queeren Räumen oder in den Frauenräumen oder Finta oder wie auch immer, also wird das einfach viel thematisiert, da ist das Thema, da wird es auch einfach besprochen sozusagen und in diesen Räumen, wo eben viel Männer sind, oder ist es einfach selten Thema und wird dort nicht zum Thema gemacht. Und ich glaube, das ist der Auftrag, den wir uns gerade auch was wir uns geben, auch diese Themen auch aus männlicher Perspektive nochmal aufzugreifen und zu besprechen und da zu gucken, was können wir da machen.
Ja, ich habe jetzt so zwei Sachen im Kopf. Also einerseits gibt es ja schon so Erfahrungen, zumindest in so politischen Strukturen, so auf Dauer gestellte Ansprechstellen zu haben, die sowas quasi, die an die man sich wenden kann. Sowas könnte ja irgendwie in so einer, jetzt was weiß ich, wenn ich so rumspinne, in so einer Wohnprojektszene irgendwie auch was sein, an die man sich wenden kann, die dann irgendwie auf Grundlage von so, es gibt ja schon so Erfahrungen mit, wie kann so antisexistische Unterstützungsarbeit aussehen. So, das ist das eine. Und das andere, was ich noch sagen wollte, ich würde schon sagen, dass man in Tübingen schon merkt, dass es irgendwie eine Tradition von erfolgreichen feministischen Auseinandersetzungen irgendwie gibt, die zu einer, zum Beispiel zu so einer Gesprächsbereitschaft führt. Also ich war froh, dass da 22 Leute bei dem Workshop mitmachen. Ich hätte es nicht erwartet. Und ich glaube, das ist schon sowas, was sozusagen, was sich auf erfolgreiche vergangene feministische, queer-feministische Auseinandersetzungen rückbeziehen lässt. Also ich glaube, es gibt ganz andere Ecken in Deutschland und der Welt, wo nicht sich 22 Leute anmelden würden zu so einem Workshop. Und ich glaube, das ist schon sozusagen so eine sedimentierte so ein Ergebnis von Kämpfen. So. Also ohne sozusagen jetzt die linke oder alternative Szene irgendwie in Schutz nehmen zu wollen. Aber das glaube ich, muss man schon sehen. So.
Ja, ein guter Start und aber ihr habt, es hat viel angestoßen bei euch, was ihr mitnehmt, was eine Verstetigung der Diskussion, Gesprächsräume zu eröffnen, höre ich bei euch allen raus. Was ist sonst noch so der Wunsch, wie es da in dieser Richtung weitergehen könnte? Was ist euch da wichtig?
Ich frage mich jetzt gerade konkret eigentlich, wie kann eigentlich so eine Gruppe organisiert werden, die sich darum kümmert, welche Methoden sind da gut, also für die Eigenreflexion, aber eben auch für die theoretische Arbeit vielleicht, wie kann man da in diese in die solidarischen Kämpfe eintreten, also wer ist da noch gut als KooperationspartnerInnen oder was sind konkrete nächste Schritte? Also, dass wir jetzt auch nicht so lange irgendwie damit beschäftigt sind, jetzt irgendwie ganz lang uns zu reflektieren und da irgendwie Positionen zu erarbeiten, das fände ich jetzt auch schade, sondern eher dann auch parallel dazu auch Schritte zu gehen und halt, ich weiß nicht, wo das mal stand, irgendwie so ein Vorwärtsstolpern halt im Tun auch irgendwie lernen und so, ja.
Ja, also ich bin auch am meisten jetzt gerade am Überlegen oder am drüber nachdenken, wie wir das hinbekommen, diese Auseinandersetzung damit so ein Stück weit zu verstetigen. Also so meine Erfahrung ist, dass es sich doch schnell wieder im Sande verlaufen kann, sowas. Oder in irgendwie eine total schräge Richtung gehen. Also ich glaube, das sind so, ja, vielleicht so die zwei unterschiedlichen Richtungen, die es irgendwie, die sowas nehmen kann. Und jetzt aus den Workshops hatte ich so den Eindruck, dass es so eine Kombination sein muss aus einem Raum, wo man sich wohlfühlt, der einem selber auch was bringt, weil man irgendwie Sachen teilen kann, die man nicht einfach nur für sich alleine mit sich rumtragen will. Und gleichzeitig eben aber auch ein Ort, wo man drüber nachdenken kann, was haben wir für toxische, also Anteile toxischer Männlichkeit und was können wir aber da gemeinsam auch vielleicht mit anderen dagegen tun. So, das, und wenn das zusammenkommt, glaube ich, könnte das was werden. Ich bin gespannt.
Karin.
Ja, also ich muss sagen, ich sehe mich jetzt nicht so wirklich Teil als einer Fortführungsgruppe von einer kritischen Männlichkeitsrunde. Nicht, weil ich es nicht spannend fände, sondern weil ich gerade auch einfach keine Kapazitäten habe, da so aktiv mit dabei zu sein. Aber ich hätte auf jeden Fall Lust, so gezielt vielleicht Veranstaltungen mit vorzubereiten. Also wenn es nur das ist, irgendwie einen Raum anzubieten in dem Wohnprojekt, irgendwie zum Beispiel, in dem ich wohne, oder meine politischen Strukturen, in denen ich mich bewege, da auch irgendwie mit anzubieten. Das heißt, ich sehe meine Position da jetzt eher so als eine punktuelle Vernetzung und die könnte ja aber auch sehr fruchtbar sein. Also das hat irgendwie tatsächlich so verschiedene, das hatten wir auch schon gesprochen, verschiedene Gruppen einfach, es braucht vermutlich, um mit diesem Thema auch klar zu kommen und das zu bearbeiten aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Und eine Sache, die ich eigentlich auch noch gut finde, auch so für die, jetzt nicht speziell für die Tübinger Szene, so, aber über Probleme zu reden, Gesprächsräume zu haben, absolut essentiell, aber auch vielleicht zu gucken, kannst du es auch noch auf eine, ich sag mal, spaßige Art und Weise irgendwie ein Austausch stattfinden. Also wo es nicht immer nur darum geht, irgendwie so, oh, wir gucken dahin, wo es immer weh tut und wo es immer scheiße ist, sondern auch irgendwie zu gucken, kann es irgendwie Veranstaltungen geben, die so als empowernd auch irgendwie sind, wo es auch das Miteinander irgendwie mehr vielleicht da gelebt werden kann. Und ich bin gerade so dabei, mit einer Gruppe einen queer-feministischen Filmabend zu organisieren. Das ist irgendwie so vielleicht so eine Schnittstelle irgendwie. Da geht es natürlich schon auch dann um Problematiken, aber es geht auch darum, einfach so zusammenzukommen und irgendwie in einem gewissen Rahmen, der auch ein bisschen geschützt ist, dann so über solche Themen zu sprechen. Und das könnte ja auch vielleicht irgendwie ein Format sein, wo wir uns vernetzen könnten oder so. Also das hängt aber jetzt gerade noch so von Corona ab, weswegen wir da noch so ein bisschen ausgebremst sind, aber für die Zukunft.
Du hast erwähnt, es auch dieses Thema auch in den universitären Rahmen tragen zu wollen.
Ja, genau, also das mache ich auch schon. Ich bin an der Uni angestellt, ich bin Sozial- und Kulturanthropologin und arbeite und forsche zu diesen ganzen Themen und mache auch Bildungsarbeit, die jetzt nicht mit meiner Abteilung zu tun hat. Und da unterrichte ich jedes Semester Seminare zum Thema Gender Equality und Sexismus. Genau.
Und da ist jetzt die Baustelle kritische Männlichkeit auch ein bisschen.
Das ist auf jeden Fall immer so ein Thema. Und ich war, bis ich dieses Buch von Blue Doppel gefunden habe, aber auch so ein bisschen verloren, was Bildungsmaterial angeht. Also da gibt es irgendwie viel krude Sachen, die man so im Internet findet. So gerade so YouTube-Videos, wo ich dann auch immer gedacht habe, ah ja, das ist kritische Männlichkeit, wie wir sie in der Öffentlichkeit recherchieren können, und war dann, habe dann festgestellt, es ist wirklich an der Zeit, darüber viel mehr zu sprechen.
Und das Buch von Blue Doppel, falls es die Leute interessiert, kannst du es nochmal erwähnen?
Blue Doppel und Daniel Holtermann haben das herausgegeben, vom Scheitern, Zweifeln und Ändern, kritische Reflexionen von Männlichkeiten, da sind einfach ganz viele verschiedene Artikel drin von verschiedenen Personen aus verschiedenen Positionierungen zu diesen Themen Scheitern, Zweifeln und Ändern. Genau, also die in drei Teilen ist es. Und genau.
Und es gibt noch eine neue Zeitschrift auch zum Thema.
Ja, wir haben noch eine Zeitschrift mitgebracht, Boykott-Magazin. Ich glaube, das ist die erste Ausgabe, die jetzt in mehreren Auflagen rausgekommen ist. Da geht ihr einfach mal auf Boykott, www.boykott-magazin.de, da findet ihr das. Und beim ersten steht oben drüber das Magazin für die kritische Auseinandersetzung mit Männlichkeiten aus einer pro-feministischen Perspektive mit vielen verschiedenen Artikeln zu diesen Themen. Und genau, wollte ich mir einfach kurz mitbringen, vorstellen.
Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank für eure offenen Worte und auch die Informationen. Danke an Tim, Karin und Björn.
Danke
für die Einladung.
Sehr gerne.